Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Auch der heißeste Monat des Sommers 2015 geht zu Ende. Hier die Juli-Ausgabe des Funkmagazins. Guten Tag, Christian Erbe ist mein Name. Schön, dass Sie uns hören. Interessante Themen über und für die deutsche Minderheit in Rumänien und Ungarn. Das bieten wir auch in der heutigen Ausgabe an. Hier kommt der Überblick, ein Vorgeschmack auf das, worüber Sie bei uns hören können. Keine Sommerpause beim Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen in der nächsten Zeitspanne die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen auf Banater-Ebene.
Das Leben einer Lehrerin als Deutsche in Rumänien und als Rumäniendeutsche in Deutschland.
Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, obwohl ich nicht leugnen kann, dass so eine gewisse Entwurzelung wahrscheinlich ein Persönlichkeitsmerkmal von mir ist. Ich war ja dann auch 8 Jahre in Spanien im Auslandsschuldienst. Aber auch da war mir immer klar, dass ich nach Deutschland gehöre. Ja, aber die Sehnsucht nach der Welt und nach der Ferne ist immer da, gell?
Neudorf, eine Ortschaft in der Banater Hecke, feiert 250 Jahre ihrer Gründung.
Und es ist ja schön, wenn man sich immer wieder dann auch trifft. Und da sind jetzt einige da, wo wir als Kinder uns gekannt haben. Das Dorf war nicht so groß. Und so hat ja jeder jeden gekannt.
Akkordeon Camp in Mohács, Ungarn, mit einer Rekordteilnehmerzahl.
Und welche Lieder? Was ist dein Lieblingslied?
Böhmischer Traum.
Böhmischer Traum. Und das kannst du schon spielen?
Leider noch nicht.
Aber fleißig üben.
Ja.
Christina Molnar, die altneue Mitarbeiterin des Radios Neumarkt, mit großen Zielen.
Unsere Arbeit wird jetzt immer vielfältiger, also wir sind jetzt nicht nur Journalisten, die mit dem Mikrofon gehen und Töne aufzeichnen und Interviews aufzeichnen. Wir müssen jetzt auch immer mehr aktiv sein im Internet.
Das ist also unser Angebot. Verbringen Sie die Zeit mit uns. Und gleich auch zu unserem ersten Thema. Im Banater Bergland ging Anfang Juli das 28. Tätigkeitsjahr des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica mit einer umfangreichen Veranstaltung zu Ende. Eine richtige Sommerpause soll es aber nicht geben, erfragte Astrid Weiß von Radio Temeswar beim Leiter Erwin Josef Ziegler.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen in der nächsten Zeitspanne die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen auf Banater-Ebene. Ich denke hier besonders an das Kirchweihfest in Detta, aber auch an das große Fest vom 2. August, wenn die römisch-katholische Basilika Minor von Radna neu geweiht wird. Und zwar wird dann auch eine Gruppe Banater Berglanddeutsche an diese Festlichkeiten teilnehmen.
Die Teilnahme an verschiedensten Veranstaltungen beschränkt gerade die Tanzgruppe Enzian aus Reschica nicht nur auf das Banat. Es wird einen Gastauftritt im Buchenland verzeichnen. Das dortige Forum trägt zwischen dem 7. und dem 9. August das jährliche Buchenland-Treffen aus und feiert damit 25-jähriges Bestehen des Regionalforums Buchenland Suceava. Kaum ist man zurück, geht es ab ins Ferienlager, verrät Erwin Josef Ziegler.
Eine gibt's in Wolfsberg, beginnend mit den ersten Tagen von August, an dem unter dem Sammelbegriff Deutsch mit Spaß verschiedene Teilnehmer aus dem gesamten Banater Bergland mitmachen werden. Es steht im Mittelpunkt die deutsche Sprache, so wie es auch der Titel sagt, aber zugleich auch deutscher Volkstanz. Denn dabei sein wird auch der steiermärkische Choreograf Gerhard Krajcek, der neue Tänze unseren Jugendlichen beibringen wird.
Der Sommer wird also auch dazu genutzt, um internationale Kontakte zu pflegen. Dafür fand man sich diesen Monat in Marburg an der Drau in Slowenien ein. Die Banater Berglanddeutschen beteiligten sich an einer freundschaftlichen Begegnung mit den Untersteirern. Dabei gab es eine Runde literarischer Lesungen. Demnächst geht es nach Österreich.
In der zweiten Hälfte von August fährt eine Gruppe von Schüler und Schülerinnen ins Europahaus Neumarkt in der Steiermark, wo sie an einer Austauschwoche mit Jugendlichen aus Ungarn teilnehmen werden. Nicht zu vergessen auch die Teilnahme einer Abordnung des DFBB und des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins an das alljährliche stattfindende Europaforum im gleichen Europahaus Karlbrunner in der Steiermark.
Das werden die Veranstaltungen, die die Banater Berglanddeutschen im Sommer wahrnehmen. Im September beginnen die Vorbereitungen auf die Deutsche Kulturdekade, die heuer Anfang Oktober zum 25. Mal ausgetragen wird. Das ist dann im September die bereits traditionell und Jahr für Jahr veranstaltete Arbeitswoche in Wolfsberg.
Wolfsberg im September, das frühere singende, tanzende, musizierende Wolfsberg, so hieß diese Veranstaltung früher, an der sich alle Kulturgruppen des Banater Berglands aus Reschwitza teilnehmen werden, und zwar in Vorbereitung auf der Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland.
Die erste Auflage der Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland fand November 1991 statt. Zur Jubiläumsausgabe werden heuer zahlreiche und hochrangige Gäste von nah und fern erwartet, verrät Erwin Josef Ziegler.
Bis jetzt angesagt haben sich auch Teilnehmer aus Deutschland, aus Österreich, aus Italien, da meine ich Südtirol. Und wir freuen uns schon, dass wir auch in diesem Jahr innerhalb der Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland eine weitreichende Palette von deutscher Kultur und Spiritualität im Programm darbringen werden.
Keine Sommerpause beim Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica. Astrid Weiß hat mit Erwin Josef Ziegler gesprochen. 16 Schüler der Fachoberschule aus Bad Tölz in Deutschland, Oberbayern, waren bis Mittwoch für 2,5 Wochen in Temeswar, um dort neue Erfahrungen in ihrer Praktika zu sammeln. Die Initiative dazu hatte eine gebürtige Banaterin, die in Bad Tölz Deutsch und Englisch unterrichtet. Praktikantin bei Radio Temeswar war die Zehntklässlerin Franziska Mayer. Ihre Abschlussaufgabe war, ein Interview mit besagter Deutschlehrerin Karin Lutz zu führen. Dabei ging es Franziska um das Leben ihrer Lehrerin als Deutsche in Rumänien und als Rumäniendeutsche in Deutschland.
Ich bin in Rumänien geboren, in Banat, genau genommen in dem kleinen Dörfchen Bisești.
Und wie war es, in einem Banater Dorf aufzuwachsen?
Die Erinnerung verklärt vieles, aber im Nachhinein war es wunderbar. Ich hatte wahrscheinlich schon auch die kleinen Sorgen, die Kinder immer haben. Aber ich hatte etwas, was ich jetzt meinen Kindern zum Beispiel gerne bieten würde und es nicht kann. Ich hatte Freiheit, das heißt, morgens liefen die Kinder einfach aus dem Haus und abends kamen sie irgendwann wieder. Und zwischendurch war immer mal jemand da, der mehreren Kindern was zu essen gab. Es war einfach toll, ein bisschen durch die Wälder gestreift und waren völlig unbeaufsichtigt. Und das war möglich.
Und haben Sie Geschwister?
Leider nicht. Aber ich hatte natürlich immer ganz viele Kinder zum Spielen. Und heute komme ich zum Beispiel gerne mit meinen Kindern in dieses Dorf. Da hat mein Vater das Haus seiner Eltern renoviert. Und da kommen wir gerne mit meinen Kindern. Und wenn ich die so schmutzig sehe, mit 40 Kindern im Dorf durch die Straßen ziehen, bin ich einfach glücklich. Und ich sehe, die sind sie auch.
Waren das Deutsche im Dorf?
Also zu der Zeit, als ich da meine Kindheit verbrachte, waren das nur Deutsche. Das war fast ein rein deutsches Dorf. Meine Mutter zum Beispiel, die hat erst später mühsam, muss ich gestehen, Rumänisch gelernt. Das habe ich auch, nicht mühsam, weil ich eine gewisse Sprachbegabung habe. Aber ich habe auch erst mit 6 oder 7 Jahren angefangen, Rumänisch zu lernen. Und meine Großmutter konnte überhaupt kein Rumänisch. Es war ein rein deutsches Dorf. Es gab einige rumänische Familien, die da aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lebten, aber die haben mit uns Deutsch gesprochen. Die haben sich, glaube ich, selber irgendwie auch nicht so recht als Rumänen begriffen.
Sie haben ja die Lenau-Schule in Temeswar besucht. Wie war Ihre Schulzeit?
Sie war zumindest so schön, dass ich die Schule nie wieder verlassen habe. Das ist ja die Tragik der Lehrer, dass sie auf ewig in der Schule bleiben und sich immer auf Ferien freuen müssen. Meine Schulzeit in der Lenau-Schule war ganz wichtig für mich, glaube ich. Und ich meine, auch der Herr Hell hat ja betont, dass er an dieser Schule war und dass es ganz wichtig war für seinen Werdegang, der Nobelpreisträger für Chemie des letzten Jahres. Und da stellt sich wirklich die Frage, warum? Ich glaube, es war wirklich ein Hort der Widerstands in einem gewissen Maße. Ja, man durfte auch anders denken.
Das Dorf, aus dem Sie kommen, Wieseschtja, da kommt ja auch ein ziemlich berühmter Banater Schriftsteller her, der Johann Lippert. Sie redeten gerade davon, dass es auch Freiraum zum Denken gab. Inwiefern sind Sie damit auch in Kontakt gekommen mit der Aktionsgruppe Banat? Oder kannten Sie den Johann Lippert vielleicht sogar?
Also den Johann Lippert kannte ich natürlich, das ist logisch. Also in dem Dorf kannte jeder jeden, manchmal sogar viel zu gut. Und der Johann Lippert war, und das finde ich sehr schön, und da war ich auch eigentlich auch zu der Zeit immer sehr, sehr stolz, war eine Zeit lang mein Deutschlehrer, war dann Intendant am Deutschen Staatstheater, das wir sehr häufig besucht haben. Aber die Aktionsgruppe, die sind einfach etwas älter und mit denen hatten wir nur insofern Kontakt, als wir die bewundert haben oder mal bei Lesungen dabei waren, aber direkten Kontakt, also direkt involviert, waren wir dann nicht.
Haben Sie Ihre gesamte Schulzeit in der Lenau-Schule verbracht oder war die Grundschule auch noch im Dorf?
Ich habe im Dorf die Grundschule verbracht und danach war ich in der, das Banater Kolleg nennt jetzt, bis zur 8. und dann war ich in der Lenau-Schule.
War dort der ganze Unterricht auf Deutsch?
Ja, außer die Rumänischstunden oder Englischstunden, die waren natürlich in der entsprechenden Sprache. Aber ansonsten war alles auf Deutsch, ja.
Wieso sind Sie ausgewandert?
Ausgewandert ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, obwohl ich, weil das viel zu abenteuerlich und seltsam war und nicht ausgewandert klingt so, als würde man sich so schön in, ja, in Zug setzen und dann mal wegfahren. Das war bei mir nicht der Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen altmodisch, vielleicht auch von unserem Bundespräsidenten ein bisschen überstrapaziertes Wort. Es gibt einen einfachen Grund, den einzigen, den Grund schlechthin, glaube ich, für viele Leute. Freiheit. Ich wollte frei sein und ich wollte es wissen, wie das ist, wenn einmal alle irgendwo meine Sprache sprechen. Und das war also dieser erste Tag in der Bundesrepublik war für mich, ja, ich war dauernd zu Tränen. Auch jetzt noch im Gedanken daran rührt es mich sehr.
Also hat das sehr viel für Sie bedeutet damals?
Ja, es war ein ganz entscheidender Schritt. Meine Eltern blieben da. Ich wusste nicht, wann ich sie wiedersehen werde. Aber man hat ja so oft Zweifel im Leben. Vielleicht haben nicht alle Leute das, aber ich habe es oft. Und muss immer grübeln und hinterfragen und ist das jetzt und kann man. Und aber da hatte ich keine. Nein, das war ein wichtiger Schritt und ein richtiger Schritt.
Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die Sie geprägt haben? Also Unterschiede zwischen Deutschland und Rumänien?
Für mich persönlich, vor allem weil ich auch aus diesen Diktaturzeiten hier stamme, da war Rumänien sicherlich ein ganz anderes Land. Und was mich zum Beispiel hier auch sehr beschäftigt, wenn ich jetzt meine Rumänischkenntnisse versuche zu reaktivieren, ist, wie sehr sich die Sprache ändert mit der politischen Struktur eines Landes. Also ich bemerke, dass es wirklich in vielen Dingen nicht mehr die Sprache ist, die ich gesprochen habe. Ich bemerke eine Fremdheit und die auch selbstverständlich ist. Das kennt man ja auch aus dem Deutschen. In der Kahlschlagliteratur, wo man wusste, man muss sich die Sprache neu erfinden, weil sie verhunzt war. Und das muss wohl hier auch passiert sein. Unterschied zu der Zeit war es ganz klar. Es war das politische System, das in alles hineinwirkt. Es gab da Freiheit und es gab hier Diktatur. Und das am eigenen Leib zu erleben, glaube ich, das prägt einen. Zum Beispiel bei uns grinsen wir manchmal, wenn wir mit den Nachbarn zusammenhocken. Wir sind die Einzigen, die jeden Abend die Rollläden runterfahren. Wenn es dunkel wird, ertrage ich es nicht, ohne Rollläden zu sein. Und bin überzeugt, das ist eine Diktaturerfahrung, dass man sagt, ich will nicht, dass jemand in mein Zimmer sieht. Obwohl kein Mensch sich dafür interessiert, wahrscheinlich, was in unseren Zimmern passiert. Mittlerweile weiß man ja auch nicht, wofür sich die Welt interessiert. Gell? Das sind die wesentlichen Unterschiede für mich.
Also haben Sie sich wohlgefühlt in Deutschland und sich gut eingelebt?
Ich fühle mich da immer noch sehr wohl. Ja, das ist ja immer so eine Frage, gell? Für viele Menschen, die hier ihr Deutschtum vielleicht auch überbetont haben, ist, glaube ich, ein typisches Minderheitenverhalten. Dass man seine Identität überbetont, weil man sie erhalten will, ist ja logisch. Ich glaube, für die ist es dann eine Schockerfahrung, weil sie ja eben diesem Minderheitendasein ein bisschen entfliehen wollen durch die Ausreise und dann erkennen, dass sie wieder eine Minderheit sind. Es gibt so viele Minderheiten in Deutschland. Es gibt die Minderheit der Lehrer, es gibt die Minderheit der Einser-Abiturienten. Also von daher habe ich diese Idee, dass man da ganz dazugehört. Das ist schon etwas, was man auch so ein bisschen mitnimmt, dieses nicht dazugehören. Und das habe ich in Deutschland natürlich auch erfahren, wenn Leute sagen, ach, du bist ja eine Rumänin. Dann ist es so furchtbar, dass ich jedes Mal erkläre, nee, weißt, eigentlich bin ich das nicht. Und, aber ja, gehört halt auch dazu.
Und als Sie nach Deutschland gekommen sind, hatten Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie in Rumänien?
So gut es ging, klar. Und nach dem Sturz Ceausescus war das mein erster Akt, natürlich, mich ins Auto zu setzen und herzufahren. Ich kann mich erinnern, dass ich da im Fernseher saß und dauernd dachte, das ist meine Revolution hier und ich sitze hier und kann hier meinen Zorn und meine all das, was ich erlebt habe, da nicht mehr einbringen. Aber die haben es ja sehr gut auch ohne mich geschafft, wie man sieht.
Gab es da Probleme, dass Sie jetzt sich gedacht haben nach der Auswanderung, naja, wenn ich jetzt Kontakt zu meiner Familie aufnehme, ist das vielleicht für die politisch nicht so gut oder in irgendeiner Weise werden die dann bedroht oder irgendwas?
Nee, ich glaube nicht, dass die bedroht worden sind. Es war halt schwierig, Telefonkontakt zum Beispiel zu haben. Nur wenige privilegiert konnten überhaupt Telefonverbindung haben. Und ich weiß, meine Eltern, wenn die mich anriefen, die mussten 4-5 Stunden warten. Und ich konnte sie ja nirgendwo anrufen. Also die mussten zu einer offiziellen Poststelle gehen und mussten da eine Verbindung verlangen, die wahrscheinlich nicht mitgeschnitten, mitgehört oder sonst was wurde. Und die saßen da 3-4 Stunden. Wahrscheinlich pure Schikane, ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da technische Notwendigkeiten gab. Also das war der Punkt. Und es war klar, dass ich sie zumindest eine gewisse Zeit nicht sehen kann, also mindestens 2 Jahre, als ich ging. Also das war schon eine Wahl. Und jedes Mal, ja, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, das war doch so schön da und dort. Es war zwar Diktatur, aber war das nicht schön heimelig? Denen kann ich immer nur entgegenschreien. Denkt bitte zurück an das, was es bedeutet hat, ja, nicht frei zu sein. Und meine Eltern, die nach dem Sturz sind ja auch sehr bald ausgewandert. Wie viele Leute.
Wann waren Sie dann das erste Mal wieder in Rumänien?
Nach dem Sturz Ceausescus.
Und mit welchen Gefühlen war das verbunden?
Ich habe mich natürlich unheimlich gefreut, meine Eltern zu sehen. Natürlich in Wieder, klar, es ist alles ganz vertraut und das sind Gefühle, die ich jetzt manchmal auch noch habe. Es ist einem so vertraut, zum Beispiel in der Lenau-Schule, als wir da die Treppen hochgingen. Meine Füße erkennen manche Unebenheiten wieder und andererseits Fremdheit. Also es ist ein ganz komisches Gemisch zwischen Vertrautheit und Fremdheit. Aber ich schätze, das sind Gefühle, die auch jeder hat, der in einem Dorf in Bayern aufwächst und dann nach Berlin geht und nach 5 Jahren wiederkommt. Und ich denke, früher erschien es mir zum Beispiel bis hierher vom Lena-Internat wie eine Reise zum Mond. Und jetzt bemerke ich, wie klein das alles ist. Gell? Je nachdem, wie groß einem die Welt wird, gell, desto kleiner werden einem die Wege der Kindheit.
Und wie ist heute der Kontakt noch zur Lenau-Schule?
Ich erkenne jetzt, wenn ich einen ehemaligen Lenau-Schüler treffe, mit dem rede, ist automatisch ein Gefühl der Vertrautheit. Halt da. Und ich habe jetzt die Frau Wolf kennengelernt vor einem Jahr und die Frau Matteo und ja, es ist fast so, als hätte ich sie seit unendlich langer Zeit gekannt. Und natürlich gibt es die Lenau-Treffen, zu denen man mal fährt, mal nicht, je nachdem wie man kann, aber die Verbindungen sind schon da. Und ich habe jetzt den Nachlass meiner Eltern so ein bisschen aufzuarbeiten. Und da habe ich zum Beispiel noch dieses Lenau-Abzeichen gefunden, das nie jemand wegwerfen wird, weil das so ein Identitätsmerkmal war.
Und wo fühlen Sie sich heute zu Hause?
Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, obwohl ich nicht leugnen kann, dass so eine gewisse Entwurzelung wahrscheinlich ein Persönlichkeitsmerkmal von mir ist. Ich war ja dann auch 8 Jahre in Spanien im Auslandsschuldienst. Aber auch da war mir immer klar, dass ich nach Deutschland gehöre. Ja, aber die Sehnsucht nach der Welt und nach der Ferne ist immer da, gell?
Deutschlehrer als Brückenbauer. Karin Lux wurde von der Schülerin Franziska Meyer interviewt.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im Kreis Arad, nahe der Grenze zwischen dem Banat und Siebenbürgen, in der Gegend, die man Banater Hecke nennt, steht Neudorf. 148 Familien deutscher Kolonisten wurden dort zur Zeit Maria Theresias durch Samuel Neumann Edler von Buchholz angesiedelt. Dies geschah 1765 im ehemaligen Österreich-Ungarn. Die größte deutschstämmige Einwohnerzahl hatte Neudorf um 1910 mit ca. 1300 Einwohnern. Heutzutage sind nicht einmal eine Handvoll Banater Schwaben im Ort wohnhaft. Rumänen haben ihren Platz eingenommen. Die Heimatortsgemeinschaft nahm die 250-Jahr-Feier veranstaltet von dem Bürgermeister Guttenbrunn zum Anlass, um noch einmal in die alte Heimat zurückzukommen. Astrid Weiß von Radio Temeswar war am 19. Juli dabei.
Kirchenglocken in Neudorf läuten zum besonderen Festgottesdienst ein. Glocken der Heimat luden zum 250. Jahresfest der Ortschaft ein. Den Gottesdienst zelebrierte der Neudorfer Pfarrer Daniel Lunig. In seiner Ansprache wies er auf die immer kleiner werdende katholische Gemeinschaft in Neudorf und den dazugehörenden Orten hin.
Hier im Dorf gibt es ungefähr 80 und im ganzen Pfarrei gibt es ganz bestimmt 191. Aljosch gehören zur Neudorfer Pfarrei. In Neuhof wurde die Kirche zur orthodoxen, zur freien Benutzung übergeben. In Charlottenburg gibt es nur ein 80-jähriger Gläubiger. Im Königshof die Kirche ist schwer beschädigt und könnte in 2-3 Jahren einstürzen. Die HOG spielt keine Rolle mehr. Im Blumenthal ist durch 6 Leute besucht. Von diesen 3 sind Orthodoxen. In Aljosch die Kirche ist ein und aus neu saniert. Dort gibt es 2 heilige Messen im Jahr.
Das Fest und seine Bedeutung fasste nach dem Gottesdienst Elisabeth Schulz mit einem Gedicht von ihrem Mann Johann aus Ergolding zusammen.
250 Jahre sind verflossen, seit unsere Ahnen sich entschlossen, diesen schönen Ort zu gründen, wo wir uns heute befinden. Neudorf heißt dieser schöne Ort, von dem wir sind schon lange fort. Das Dorf mit den geraden Gassen haben wir längst verlassen. Diesen Ort hatten wir uns alle auserkoren. Hier wurden wir geboren. In diesem schönen Ort sprachen wir als Kind das erste Wort. Mit dem Schulranzen umgehangen sind wir hier zur Schule gegangen. Hier haben wir getanzt und gelacht, so manchen Scherz gemacht. Bei so manchen zog die Liebe ein, was konnte da noch schöner sein? Fast jeder stand, es ist doch klar, in dieser Kirche vorm Traualtar. Hier haben wir ums Brot gekämpft, bis das der Schweiß aus uns gedämpft. Wir haben uns viel zugetraut und so manches aufgebaut. Darum, liebe Landsleute, dieses Treffen heute hat es so gut gemacht und uns wieder zusammengebracht.
Seit 38 Jahren lebt Familie Schulz nicht mehr in Neudorf. Das Jubiläum und die Kirchweih waren in diesem Jahr Anlass für fast 80 ehemalige Neudorfer, wieder in ihren Heimatort zu kommen, sagt Elisabeth Schulz.
Wir sind ja jetzt in Deutschland auch alle zerstreut. Manche sind in Bayern, die anderen leben in anderen Landesteilen in Deutschland. Und es ist ja schön, wenn man sich immer wieder dann auch trifft. Und da sind jetzt einige da, wo wir als Kinder uns gekannt haben. Das Dorf war nicht so groß. Und so hat ja jeder jeden gekannt. Das war ja wichtig, gell?
Und das trifft wohl auch auf die meisten Neudorfer zu, die an diesem Wochenende wieder in die Heimat gekommen sind, sagt der Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Neudorf, Ewald Kolmer.
Die meisten sind von hier weg, entweder schon in den 70er, 80er Jahren. Ich bin beispielsweise 1978 schon weg, das sind 37 Jahre. Es gibt nur noch sehr wenige ältere Frauen hier. Das Ganze wird sich, muss man ehrlich zugeben, irgendwann durch die Natur erledigen, in dem Sinne, dass es irgendwann keine Neudörfer mehr geben wird. Und hier haben dann ganz viele bewusst diese Gelegenheit wahrgenommen und gesagt, jetzt kann ich noch, jetzt werde ich unbedingt dabei sein. Wer weiß, in ein paar Jahren gibt's mich vielleicht gar nicht mehr.
Die Festlichkeiten wurden mit einem kurzen Rundgang um die Kirche fortgesetzt. Dabei wurde eine Bestandsaufnahme gemacht. Bereits vor Jahren hat es in die Kirche hineingeregnet. Die Orgel wurde dabei beschädigt. Das Uhrwerk wurde letztes Jahr wieder betriebsfähig gemacht. Bauingenieur Christian Staniloju fasst zusammen.
Die Kirche ist nicht in einem maroden Zustand. Man muss aber ständig was reparieren. Es darf kein Jahr vergehen, wo man nicht etwas tut. Leider sind ja wenige Deutsche im Dorf, auch Ungarn auch nicht so viele, die was noch zur Kirche gehen, also beitragen durch Kirchensteuer. Und da müsste man schon eine Finanzierung finden und mit dem Dach anfangen.
Ganz besonders an Neudorf ist jedoch auch ein historisches Ereignis. Es gibt zwar verschiedene Legenden, Fakt ist jedoch, dass die Erzherzogin Anna Maria Ferdinanda von Habsburg in einer angebauten Kapelle der Kirche seit 1809 begraben ist. An einer Lungenkrankheit sei sie gestorben. Ob sie sich länger in Neudorf auf dem Grafenschloss aufgehalten hat, auf der Flucht Richtung Siebenbürgen, um dort angeblich einen Nichtadeligen zu heiraten, begeben hat, oder ob sie den Ort als Luftkurort aufgesucht hat, da müssten Historiker genauer noch mal nachforschen. Besonders stolz sind die Neudorfer jedoch auf ihren Dialekt, verrät HUG-Vorsitzender Ewald Kolmer.
Wir sind ein kleines Dorf und eingebettet hier zwischen Guttenbrunn, das ja Odenwälderisch spricht, und Lipa mit meist Honorationen städtisch. Und hier, quasi in einer Insellage, hat sich diese ganz spezielle Neudorfer Sprache herausgebildet, die zwei Charakteristika aufweist. Zum einen haben wir die sogenannte R-Rotation aus Hessen oder aus dem Kurpfälzischen, wo die meisten Ahnen herkamen. Die haben wir bewahrt. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Hochdeutsch Bruder. Sonst in anderen schwäbischen Gemeinden Bruder und im Neudorferischen Brura. Das D wird zu R. Deswegen nennt man das R-Rotation. Und das wurde in der früheren Heimat dort so gesprochen. Und das haben wir als einziges Dorf im ganzen Banat bewahrt. Die zweite Geschichte ist eher revolutionär. Neudorf hat, glaube ich, so ziemlich die allermeisten Doppellaute, Diphthonge, in den Banater Dialekten. Schon wie wir den Namen Neudorf aussprechen, hört man es. Wir sagen nämlich Neidorf, von O auf OA. Und das ist angeblich laut einigen Sprachwissenschaftlern ein Kennzeichen der allermodernsten Entwicklungen in der deutschen Sprache. Beispielsweise Bayerisch, Württembergisch haben genau das gleiche Phänomen.
Inzwischen war das Mittagessen im neu eröffneten, renovierten Kulturheim in Neudorf gegessen und die breiten Gassen von Schaulustigen gefüllt. Neuarader und Neudorfer Trachtenträger marschierten auf. Empfangen, getanzt und getrunken wurde bei den Stationen des Trachtenumzugs quer durchs Dorf am späten Nachmittag. Zum Schluss fand man sich erneut im Kulturheim wieder ein und ließ es beim Ball hoch hergehen.
Neudorf, eine Ortschaft in der Banater Hecke, feierte 250 Jahre ihrer Gründung. Ende Juni wurde zum dritten Mal das Akkordeonlager in Mohács in Ungarn im Komitat Branau organisiert, diesmal mit einer Rekordzahl von Teilnehmern. Zwischen den Musikstunden hat Gábor Schultheis zunächst mit dem Mitorganisator und Musiklehrer Tomáš Kéményi gesprochen. Wir haben das Lager nach dem Erfolg der vergangenen Jahre auch dieses Mal mit einem ähnlichen Programm organisiert. Am Vormittag nehmen die Kinder an Musikstunden teil und am Nachmittag gestalten wir verschiedene Ausflüge. Eine Ausnahme bilden der vierte und der fünfte Tag. Am vierten Tag haben die Kinder bis zum Nachmittag Akkordeonstunden. Wir bereiten uns auf das Abendkonzert vor. Und am letzten Tag machen wir einen ganztägigen Ausflug und wir ruhen uns aus.
Wer schon einmal mit dabei war, kommt auch gerne wieder.
Ungefähr ein Viertel der Kinder sind bereits das dritte Mal mit dabei und ihnen gefällt das Lager sehr. Gott sei Dank konnten diesmal auch alle Kinder kommen, die wollten. Parallel finden keine Lager statt. So sind diesmal Schüler aus 5 Schulen mit dabei. Eines unserer wichtigsten Ziele ist, dass wir mehr Kinder erreichen, so dass wir später auch Kinder eventuell aus der Chomodai und der Tolnau zu uns einladen. Ich freue mich sehr, dass sich eine gute Akkordeonistengesellschaft bildet. Ich kenne bereits die meisten Kinder und so geht es auch meinen Kollegen. Sie kennen auch meine Lehrlinge. So können wir auch die Entwicklung anderer Kinder mitverfolgen und die Talentierten eventuell auch gemeinsam unterstützen. Es ist bereits eine richtige Musikergemeinschaft.
Wenn man ein guter Akkordeonspieler werden möchte, braucht man verschiedene Fertigkeiten.
Alázat mindenképpen kell, szorgalom mindenképpen kell.
Das Wichtigste ist vielleicht die Demut. Man braucht natürlich auch fleißig zu sein und man muss Ausdauer haben. Sehr wichtig ist, den jungen Musikern immer Ziele zu geben, damit sie immer neue Lust zum Üben bekommen. Wenn jemand ein guter Akkordeonist oder beruflicher Musiker sein möchte, der muss regelmäßig üben. Und ich selber versuche jeden Tag zu üben, komme leider aber nicht dazu. Vor Konzerten übe ich aber auch mehrere Stunden am Tag.
Womit man Kinder dazu motivieren kann, auch im Sommer im Zimmer zu üben, gibt es kein einheitliches Rezept.
Es ist bei jedem Kind unterschiedlich, aber ich denke, dass man die Kinder am meisten mit ihren eigenen Erfolgen motivieren kann. Gerade aus diesem Grund bietet ein solches Lager einen guten Anlass, weil wenn sie gemeinsam spielen, können sie sich auch gegenseitig motivieren. Sie haben einfach mehr Lust, stehen lieber auf der Bühne und können so einfach die Rückmeldungen bekommen, die für Kinder unbedingt nötig sind. Das motiviert sie vielleicht am meisten.
Die jungen Musiker Peter Gerner und Balint Lazar machen auch in den Sommerferien gerne Musik. Und so waren sie auch gerne am diesjährigen Lager mit dabei.
Wo wohnt ihr?
Ich wohne in Nadasch.
Peter wohnt in Nadasch und du, Balint?
Ich wohne in St. Lorenz.
In St. Lorenz. Seit wann spielt ihr Akkordeon?
Ich ein Jahr.
Seit einem Jahr spielst du? Machst du das gerne, Peter?
Ja.
Spielst du auch gerne zu Hause?
Ja.
Ja. Und welche Lieder? Was ist dein Lieblingslied?
Böhmischer Traum.
Böhmischer Traum. Und das kannst du schon spielen?
Leider noch nicht.
Aber fleißig üben.
Ja.
Ja. Was spielst du gerne, Balint?
Alles.
Alles. Du magst alles spielen. Ist es schwer, Akkordeon zu spielen?
Ein bisschen.
Muss man viel üben?
Ja, am Anfang.
Am Anfang. Und ist das Instrument auch selber schwer, oder?
Ja.
Ja. Aber du hast ein kleineres Instrument, ja. Ne, Peter? Mit wie viel Bässen?
40.
40. Und du hast ein größeres Instrument, nicht, Balint?
Nein.
Genauso groß?
Ja.
Genauso groß. Okay, ist das euer eigenes Instrument?
Ja.
Möchtet ihr auch später Akkordeon spielen?
Ja.
In einer Musikkapelle vielleicht, oder
ja.
Wo? Ja. Auch den böhmischen Traum?
Ja.
Ja.
Organisator des Lagers ist die Deutsche Selbstverwaltung von Muhac. Für sie ist die Ausbildung junger Musiker und das Zustandekommen einer guten Gemeinschaft von großer Bedeutung. Unentbehrlich ist natürlich auch der finanzielle Hintergrund, sagt Anna Gahl von der Deutschen Selbstverwaltung.
Wir haben die finanzielle Unterstützung von dem Bundesministerium des Innern bekommen und auch von dem Ministerium für Humanressourcen.
Laut diesem Gespräch kann man davon ausgehen, dass das Akkordeonlager eine immer größer werdende Tradition in Muhacan wird es auch nächstes Jahr veranstaltet.
Wir hoffen, wir möchten das wieder organisieren. Die Kinder haben dafür sehr großes Interesse. Und wir haben das Ziel, dass wir das weitermachen.
In Muhac kann man sagen, hat ja auch die Blasmusik sehr große und sehr lange Tradition. Ist das bewusste Ziel da, das Akkordeonspielen auf ein ähnliches Niveau zu heben?
Ja, wir hoffen. Wir haben den Kontakt aufgenommen mit der Akkordeonkapelle aus Madarosch und hoffentlich können wir auch etwas Ähnliches zusammenstellen.
Nach den Akkordeonklängen der jungen Teilnehmer des Akkordeoncamps in Mohács, Ungarn, zurück nach Rumänien. Seit fast 2 Monaten hat die deutsche Redaktion von Radio Neumarkt eine neue IFA-Kulturassistentin. Christina Molnar heißt sie und lebt ebenfalls in Neumarkt. Sie ist eigentlich eine gewesene freie Mitarbeiterin von Radio Neumarkt Unsere Kollegin Imola Makavei von der deutschen Sendung von Radio Neumarkt macht nun Christinas Werdegang und ihre Tätigkeit bei Radio Neumarkt Rumänien bekannt.
Ich bin IFA Kulturassistentin. Das ist eine Möglichkeit, dass verschiedene Institutionen der deutschen Minderheit, nicht nur aus Rumänien, sondern auch aus den anderen Ländern in Europa, Nachwuchskräfte oder Kräfte vor Ort, die Mitglieder der deutschen Minderheit sind, in diesen Institutionen mitarbeiten können. Also das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, das unterstützt dann diese Arbeit. Und das ist vor allem bei Redaktionen sehr wichtig. Beim Deutschen Forum, es gibt mehrere Organisationen, wo solche Kulturassistenten tätig sind. Man darf uns nicht verwechseln mit den IFA-Kulturmanagern, die aus Deutschland kommen und dann für längere Zeit hier auch in Siebenbürgen in mehreren Ortschaften tätig sind. Also wir sind die Kräfte vor Ort sozusagen, die dann hier unterstützt werden, und unsere Kollegen im weitesten Sinne sind dann die IFA-Kulturmanager.
Bis jetzt hatte Radio Neumarkt auch andere Kulturassistenten, aber alle sind aus Deutschland gekommen. Warum du eigentlich nur auf einen befristeten IFA-Kulturassistentenposten gekommen bist? Christina war noch unsere Kollegin damals als freie Mitarbeiterin.
96 bis 98. Ich habe eigentlich meine Radiokarriere hier begonnen. Ich war damals ganz kurz nach meinem Abitur und ich bin dann über einen damaligen Mitarbeiter hier gekommen als freie, also alle anderen waren hier angestellt und ich war dann hier die Mitarbeiterin, bis ich dann mein Studium in Temeswar angefangen habe. Ich bin dann von hier dann weg nach Temeswar. Ich wollte eigentlich nie Journalistin werden. Ich habe ein Kunstlyzeum beendet. Ich wollte Kunst studieren auch weiterhin. Und dann hat das Leben ein wenig das anders gewollt. Also das Schicksal hat es anders gewollt. Und es war wirklich was ganz Neues und ganz Spannendes. Und dann fing es an mit den Ausfahrten. Und dann habe ich angefangen, Kultursendung zu übernehmen, und dann war ich vor allem für die kulturellen Themen zuständig. Und das hat dann eigentlich meinen ganzen Werdegang dann geprägt, denn ich habe dann, als ich nach Temeswar bin, weiter auch als Journalistin gearbeitet bei Radio Temeswar, bei der deutschen Sendung einige Jahre, dann bei der ungarischen Sendung. Ich habe dann eine Fernsehausbildung gemacht und ich habe dann auch ein paar Jahre Fernsehen gemacht und natürlich mein Kunststudium dann absolviert, und diese beiden Sachen liefen dann eigentlich immer parallel. Ich habe als Journalistin gearbeitet, daraus quasi gelebt, und die Kunst war dann die Ergänzung, die ich dann frei machen konnte. Also ich war jetzt nicht gebunden, sagen wir, kommerzielle Sachen machen zu müssen, weil ich keinen Unterhalt hatte und mich selbst aus der Kunst finanzieren musste. Also das Radio und was ich noch nebenbei gemacht habe. Ich habe dann ab und zu auch geschrieben und Artikel gemacht oder für deutsche Journalisten öfters gearbeitet und auch für EU-Projekte und für verschiedene Medienfirmen aus Deutschland. Und ich bin dann vor fast 3 Jahren wieder zurück nach Neumarkt. Und ich habe da ein wenig mich umgesehen, ob es die Möglichkeit gäbe, in der Presse zu arbeiten. Und damals sah es so aus, dass es eigentlich keine freien Stellen gibt, nirgendwo.
Wie gefällt dir die Arbeit hier bei uns?
Es war eigentlich eine große Freude, dass über das IFA dann doch diese Möglichkeit existiert hat, dass ich weiterhin als Journalistin arbeiten kann. Es war auch von vornherein festgelegt, dass ich sowas wie eine Korrespondentin bin, dass es sehr wichtig ist, dass ich ausfahre, dass ich in verschiedene Ortschaften gehe, und das habe ich dann auch gemacht bis jetzt. Also ich arbeite eigentlich seit Anfang Juni und ich war jetzt in mehreren Ortschaften in Siebenbürgen, angefangen mit Kronstadt, Bistritz. Ich habe dann auch meine, sagen wir, persönlichen Wege dafür genutzt, dass ich dann auch immer was für das Radio mache. Und es ist eine Arbeit, die wirklich sehr viel Spaß macht. Also Leute zu treffen, schöne Projekte zu erleben. Ich kann mich erinnern, sagen wir, vor 10, 15 Jahren war es immer relativ deprimierend, wenn man in die deutschen oder ehemaligen sächsischen Dörfer und Ortschaften fuhr. Inzwischen gibt es sowas wie eine Aufbruchstimmung. Es gibt 1, 2 Leute, die wirklich was geleistet haben. Es gibt verschiedene Projekte, Gelder. Man restauriert die Kirchen. Es gibt Leute, die Ideen haben, wie man den Tourismus in diesen schönen Gegenden dann entwickeln kann, wie man Leute nach Siebenbürgen einladen kann, wie diese Gegend noch besser irgendwie bekannt gemacht werden kann. Das spüre ich dann, wenn ich dann unterwegs bin und diese Leute treffe, das ist dann wirklich relativ. Es gibt natürlich auch traurigere Geschichten. Das war unlängst in Deckendorf, wo die Kirche in einem sehr schlechten Zustand war und wo noch nur sehr wenig Deutsche sind und wo man wirklich auch mit blutendem Herz wegkommt. Aber ich denke, das ist auch das Schöne an diesem Beruf, dass man vielleicht dadurch, dass man über diese Dinge dann auch berichtet, und unsere Arbeit wird jetzt immer vielfältiger, also wir sind jetzt nicht nur Journalisten, die mit dem Mikrofon gehen und Töne aufzeichnen und Interviews aufzeichnen. Wir müssen jetzt auch immer mehr aktiv sein im Internet. Also das ist so die Zukunft, dass die Beiträge auch im Internet zu hören sind, dass zum Beispiel soziale Medien immer wichtiger werden, weil die Leute sich einfach von dort informieren, dass man ein Facebook-Profil hat, wo Radio Neumarkt zu sehen ist. Und natürlich gab es schon diese Internetseite www.radioneumarkt.ro, aber neben den laufenden Tätigkeiten der Redaktion war es immer schwierig, die zu aktualisieren, und das gehört eigentlich jetzt mit zu den Aufgaben als IFA-Kulturassistentin, dass ich zum Beispiel diese Webseite betreue und immer mit neuen Inhalten auflade und aktualisiere.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Für so viele interessante Themen hatten wir Zeit in der Juli-Ausgabe des Funkmagazins. Ende August melden wir uns wieder mit spannenden Beiträgen und guter Musik. Bis dahin können Sie uns jederzeit im Internet finden. Auf www.funkforum.net bieten wir viel Interessantes und Wichtiges an. Bis dahin, einen schönen Sommer noch. Christian Erdei haben Sie gehört. Musik.